Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 8 und um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein.
Heute gibt es hier bei Radioaktiv eine Spätlese-Spezialausgabe. Wir begeben uns diesmal in die Welt des Unbewussten und beleuchten das spannende Thema Hypnose. Durch die Sendung begleitet sie Matthias Lindner. Gute Unterhaltung wünscht Ihnen das Spätlese-Team.
Hat eine lange Tradition. Bereits vor Christus wurde sie von Ärzten, Priestern und Schamanen angewandt und gehört somit zu den ältesten Therapieformen der Menschheit. Mit Zauberei oder Magie hat sie nichts zu tun. Seit 2006 ist die therapeutische Anwendung der Hypnose wissenschaftlich anerkannt. Eingesetzt wird sie bei Angstzuständen, Suchtproblemen, akuten und chronischen Schmerzen, bei Allergien, Asthma und in der Krebstherapie. Auch die Psychotherapie nutzt sie ebenso wie die moderne Verhaltenstherapie. Wir sprechen mit dem Hypnosetherapeuten und Heilpraktiker für Psychotherapie Klaus Ulbrich. Hauptberuflich arbeitet Klaus Ulbrich im geschäftsführenden Vorstand eines namhaften Forschungsinstitutes. Seit 2015 ist er Heilpraktiker für Psychotherapie. Und im Mai dieses Jahres schloss er eine einjährige Ausbildung zum Sterbebegleiter ab. Angefangen hat Ulbrich als Verwaltungslehrling. Schon damals hatte er sich sein Ziel hochgesteckt. Stadtdirektor wollte er werden. 14 Jahre hat es gedauert, dann war sein ehrgeiziges Vorhaben verwirklicht. Durch eine Änderung der Kommunalverfassung wurde er mit 43 Jahren zwangspensioniert.
Dann stand ich da mit 43, mit so einer Verwaltungskarriere und den Job gab es nicht mehr. Und dann stellte sich auch wieder die Frage, was nun? Und dann habe ich gesagt, was du in der öffentlichen Verwaltung hinbekommen hast, nach den gleichen Prinzipien, das klappt in der freien Wirtschaft auch. Da haben alle gelacht. Ja, hat geklappt. Dieses Forschungsinstitut, wo ich jetzt arbeite, da sind so 250 Mitarbeiter beschäftigt. Das ist auch kein kleines. Aber man muss an sein Potenzial, das man in sich trägt, glauben Und man muss dieses Ziel, was man hat, das muss man sich visualisieren können, nicht? Das muss man in seiner Vorstellung Wirklichkeit werden lassen. Und dann folgt man seiner eigenen Prophezeiung, die sich selbst erfüllende Prophezeiung. So ist das geistige Gesetz. Und das hat immer funktioniert.
Seit circa 30 Jahren beschäftigt sich Ulbrich nun schon mit dem Thema Bewusstsein und Unterbewusstsein. Die Initialzündung lieferte ein Buch des irischen Philosophen und Religionswissenschaftlers Dr. Joseph Murphy, Die Macht ihres Unterbewusstseins.
Er hatte das so von der religiösen Seite her aufgebaut über Markus 11, 24. Alles, um was ihr bittet und fleht, glaubet, dass ihr erhalten habt und es wird euch zuteil werden. Da ist eigentlich alles drin, worauf die Literatur des positiven Denkens aufbaut. Alles, um was ihr bittet und fleht, das heißt, man muss erstmal einen Wunsch haben. Wenn ich kein Ziel habe, dann kann ich auch nichts erreichen. Ja, das ist so, als wenn ich mich ins Auto setze und ich weiß nicht, wo ich hinfahren will. So ist das im Leben auch. Das heißt, ich brauche das Ziel, gesund zu werden. Wenn ich das nicht habe, dann behalte ich meine chronische Erkrankung. Oder auch im beruflichen Erfolg, ich möchte ein Ziel haben. Und dann muss man sich schon mal fragen, wie die Zielsetzungen in der Vergangenheit immer so gewesen sind. Bin ich mir das wert, was ich mache? Ja, ist eine Frage. Und bin ich es auch anderen wert? Wenn ich mir das selber wert bin, bin ich meistens das auch den anderen wert. Alles, um was ihr bittet und fleht, das ist das Ziel. Glaubet, man kann an eine höhere Macht glauben, aber man kann auch an sich selbst glauben, an seine eigenen Fähigkeiten. Und wenn jemand nicht glauben kann an überhaupt etwas, der treibt ja nur wie so ein Floß auf dem Meer des Lebens dahin. Das heißt, man muss an etwas glauben können. Glauben heißt denken und für wahr halten. Das ist die Definition für Glauben. Wissen ist das, was uns klar ist. Glaubet, dass ihr empfangen habt. Das ist das, was heute die Psychologen Future Pacing nennen. Das heißt, ich schaue vor in die Zukunft, was ihr erhalten habt. Ich habe die Vorstellung, dass ich mein Ziel bereits erreicht habe. Ich möchte eine Prüfung bestehen und ich habe in meiner Vorstellung, kann ich bereits das Gefühl entwickeln, wie toll sich das anfühlt, wenn ich mein Zeugnis bekomme. Das ihr erhalten habt. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass man imstande ist, sich mit seinem Glauben und seiner Vorstellungskraft etwas vorzustellen, als wenn es schon funktioniert hat. Das machen alle Sportler, die sich schon ihren 100-Meter-Lauf oder den Stabhochsprung im Geiste vorwegnehmen. Die hören dann schon den Applaus des Publikums. Das löst in uns etwas aus, und zwar im vegetativen Bereich und im idiomotorischen Bereich. Das heißt, in den unbewussten Körperabläufen, auf die wir so eigentlich keinen großen Einfluss haben. So beim Stabhochsprung beispielsweise. Da greifen so viele Dinge ineinander. Das ist ein Ablauf, der ist automatisiert. Und wenn ich mir den vorstelle, dass der richtig schön geschmeidig und gut abläuft, dann kann ich das schneller umsetzen. Ne? Dann ist das in meinem Gehirn schon drin. Unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Dingen, die real sind und Dingen, die wir uns nur vorstellen. Das erleben Sie jede Nacht im Traum. Wenn Sie einen Albtraum haben, Sie schwitzen und sind unruhig. Nächsten Morgen sind Sie ziemlich geschafft und das kommt Ihnen total real vor. Und das hat auch sämtliche Körperreaktionen in Ihnen ausgelöst. Ja? Sie haben eine halbe Nervenkrise gehabt, wenn Sie irgendwie im Traum verfolgt werden. Das Gleiche ist im Wachbewusstsein so, wenn Sie imstande sind, sich Dinge vorzustellen, die passieren sollen. Dann etablieren Sie das in Ihrem Gehirn. Beispiel, ein Klavierspieler, der möchte ein ganz schwieriges Stück spielen und der hat vor einer bestimmten Passage hat einmal Angst. Es ist völlig egal, ob er das jetzt so übt oder er liegt im Sessel und geht das dann so in Gedanken durch. Für sein Gehirn ist das die gleiche Übung. Und diese unbewussten Prozesse, die dann ausgelöst werden, helfen ihm dabei, dann in der Realität das umzusetzen. Das ist dieses Wechselspiel zwischen Bewusstem und Unbewusstem, zwischen dem Mentalen und auch dem Körperlichen. Also Geist und Körper hängen zusammen. Und wer diesen Vorgang beherrscht, bei dem wird sich im Leben etwas umsetzen.
Umsetzen lässt sich alles, was im Bereich unserer eigenen Möglichkeiten liegt. Damit sind nicht die 6 Richtigen im Lotto gemeint, sondern die kleinen und großen Ziele, die wir uns setzen und an deren Umsetzung wir glauben.
Wenn ich mit Freude an irgendeine Aufgabe rangehe, weil ich 100%ig sicher bin, das kriege ich super gut hin, ja, und ich kann eigentlich gar nicht abwarten, dass ich das abliefere und ich mein Lob kriege. In dem Augenblick ist es so, dann programmiere ich mich auf dieses Ziel hin und ich mache auch automatisch alles richtig. Das Gegenteil ist, wenn ich Angst habe oder wenn ich an mir zweifle. Gibt's auch in der Bibel. Hiob, was ich befürchtet habe, ist über mich gekommen. Das heißt, ein älterer Mensch hat Angst vor seiner Kellertreppe. Hat Angst, dass er da runterfällt. kann es durchaus passieren, dass er durch diese Angst, die er da hat, knallt er eines Tages unter. Weil er dieses Bild des Hinfallens in seinem Kopf mit sich trägt. Und dann wirkt das auf unseren Körper, auf diese unbewussten Abläufe und er macht den Fehler. Dieses System wirkt im Positiven wie im Negativen. Und je nachdem, wie wir programmiert sind, von Kindesbeinen an, laufen bestimmte Dinge bei uns im Leben glatt oder sie laufen nicht glatt. Das ist so eine Regel.
In unserer bunten, lauten und konsumbetonten Welt vernimmt kaum noch jemand die eigene innere Stimme. Wir tauchen lieber ab in irgendwelchen Apps, sind fixiert auf die Inputs von außen. Dabei liegt das, was uns wirklich weiterbringt, in uns selbst.
Wenn man das einmal begriffen hat, dann wird der eigene Körper und der eigene Geist und die eigene Seele wird zum Laboratorium. Man entdeckt auf einmal eine ganz andere Welt in sich und andere Möglichkeiten, die man vorher überhaupt nicht in Betracht gezogen hat. Die meisten Menschen leben alle in so Reizreaktionsmechanismen. Wir reagieren nur auf die Außenwelt. Gut, macht Sinn, wenn draußen Winter ist, dass wir uns warm anziehen, ja? Aber auch, wenn wir Konflikte haben mit anderen Menschen, geht bei uns sofort ein Muster ab. Und das sind alles Programme, die in uns sind. Und die können schädlich sein oder die können uns auch helfen, wenn wir uns selbst richtig programmieren.
Jeder Mensch hat im Rahmen seiner Existenz einen Pool an Möglichkeiten und es liegt bei ihm selbst, ihn auszuschöpfen oder ihn brach liegen zu lassen. Die beste Schöpfkelle haben wir an der Hand, wenn wir mit der Unterstützung unseres Unterbewusstseins arbeiten.
Wenn Sie sich so eine Formel generieren und dann, wenn Sie versuchen, diese Formel schon mal mit Bildern zu hinterlegen, mit inneren Bildern und auch mit Gefühl, mit einer Emotionalität. Ich gebe mal so ein Beispiel, wenn jemand eine Prüfungsangst hat und er möchte die Prüfung bestehen. Dann ist zunächst erstmal die Angst, ich könnte sie nicht bestehen. Aber jeder kennt von beispielsweise früheren Prüfungen, ja, wenn wir Führerschein gemacht haben oder sowas, bibber, 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 zumindest vor der praktischen Prüfung, weil das theoretisch können wir lernen, praktische Prüfung kann irgendetwas passieren und da können Aufgeregtheiten zum Desaster führen. Und wenn ich mich vorher darauf konditioniere, auf das Gefühl, ich habe bereits bestanden,
Das heißt, ich sehe mich dann, ich lasse den Film ablaufen, wie der mir gratuliert am Ende der Fahrt. Und ich spüre in dem Moment, wie mir da so der Stein vom Herzen fällt und wie ich mich freue und jetzt habe ich endlich den Führerschein und jetzt habe ich die Freiheit und jetzt kann ich fahren und, und. Das ist ein Gefühlsablauf, der, bevor man den Schein hat, natürlich in einem nicht drin ist. Aber wenn ich es schaffe, diesen Gefühlsablauf in mir zu internalisieren, vorher schon, dann programmiere ich damit mein Unterbewusstsein exakt auf diesen Erfolg. Und dann wird es mir nicht in die Quere kommen, dahingehend, dass ich dann irgendwo so aus einer Starrheit irgendwas übersehe dann bei der Prüfung, sondern es führt mich darauf hin. Und es führt mich genauso darauf hin, wenn ich furchtsame Gedanken habe. Das heißt, es steht auch in der Bibel, Hiob, alles, was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen. Wenn ich da sitze und denke, oh, das geht bei mir bestimmt schief, und dann gehe ich so Horrorszenarien durch, wie dass ich es einparken nicht schaffe oder dass dann irgendwie, gerade wenn ich jetzt die Prüfungsfahrt habe, da so eine schwierige Prüfungssituation kommt, nicht, dass ein Rettungswagen jetzt auf mich zufährt und ich jetzt gar nicht weiß, ob ich rechts ran muss oder wie auch immer. Ich kann mir solche Horrorszenarien ja ausdenken, die etabliere ich mir genauso im Unterbewussten und dann ist die wahrscheinlich, dass es bei mir dann auch gerade in den Bereichen, die so vegetativ und unbewusst ablaufen, irgendwo in diese Richtung hineingeht jetzt. Das heißt, ich kann mich vorher auf mein Ziel konditionieren.
Ein populäres Beispiel für das erfolgreiche Konditionieren auf ein Ziel ist die Metamorphose von Modezar Karl Lagerfeld.
Der hat mal irgendwann 2 Zentner gewogen und der hat sich halbiert. Und der hat das auch gehalten. Das wäre nicht gegangen, wenn er nicht vorher in seinem Kopf dieses neue Bild von sich entworfen hätte. Der hat sich völlig verändert. Das ist jetzt nur im Körperlichen sichtbar geworden. Der hat sich aber auch in seiner Mentalität völlig verändert. Wenn ich vorher alles in mich reinstopfe, was da so kommt. Und ich möchte das komplett ändern. Dann muss ich dieses Bild erst in mir entwerfen. Und dann, wenn ich das in mir entworfen habe, dann gehe ich auch den Weg in die Richtung. Dann finde ich auch die richtigen Helfer, Leute, die mich dabei begleiten oder Umstände, die das dann auch befördern und, und. Das heißt, wir erschaffen uns auf diese Weise so ein Stück weit unsere eigene Welt und unsere Zukunft. Ja? Wir sind in gewissen Dingen festgelegt, nicht? Das ist so. Ne? Wir sind beispielsweise genetisch festgelegt, aber so in meinem eigenen Lebensverlauf habe ich einen Korridor, in dem ich mich bewegen kann. Und ich kann mich im oberen Maximum bewegen oder unten drin.
Mit positiver Suggestion konsequent sein Ziel anvisieren. Positive Gedanken und Gefühle müssen sich in der Regel aber erst einmal etablieren, wie zum Beispiel die Selbstliebe.
Ich liebe mich, ich vertraue mir. Wenn Sie so etwas sagen, kommt das aus dem Unbewussten, wenn hier sonst Unsicherheit oder sonst irgendwas gelegen hat, fangen Sie an, es langsam neu zu programmieren. Sind hier riesengroße Zweifel in Ihnen drin? Tut jeder Gedanke, ich liebe mich, ich vertraue mir, ist zwar nur wie ein Tröpfchen, ja, aber das müssen Sie sich dann vorstellen, wie ein Eimer voll schmutziges Wasser, wo dann ein Tropfen nach dem anderen sauberes Wasser dann reingeht. Ja, und so steht der Tropfen, hüllt letzten Endes den Stein.
Was in die eine Richtung funktioniert, das funktioniert natürlich ebenso in die andere. Auch schlechte Gedanken und Gefühle nisten sich im Unterbewusstsein ein.
Sie streiten sich mit jemandem und ärgern sich über den. Jeder Gedanke, den Sie haben, der geht in Ihr Unbewusstes rein. Der verursacht was bei Ihnen. Wenn Sie sich permanent über jemanden oder stark ärgern, merken Sie das, dass es Ihnen hinterher schlecht geht. Sie haben irgendwie einen Konflikt gehabt, der wirklich massiv gewesen ist. Und wenn Sie abends mal so in sich reinhorchen, haben Sie ein ganz schlechtes Gefühl. Und selbst wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie nicht der Konfliktträger sind, sondern dass Sie Opfer waren, Sie haben trotzdem ein schlechtes Gefühl, dass Sie sich mit dem gestritten haben. Weil das sitzt in Ihrem Unbewussten und so unterschwellig kommt Ihnen das dann wieder hoch. Meist wenn Sie so zur Ruhe kommen, ja, so dann irgendwie poppen so Sachen dann auf. Und das kommt alles aus Ihnen raus, weil die Außenreize dann weniger geworden sind. Was man wissen muss ist, jeder Gedanke, den Sie haben, geht in Ihr Unbewusstes hinein und kommt wieder hoch. Deswegen heißt es auch in der Bibel, liebet euren Nächsten wie euch selbst. Das heißt, wenn ich immer positive, gute Gedanken für meinen Nächsten habe, kommt das auch mir wieder als gutes Gefühl entgegen. Ich habe Seelenfrieden. Führe ich Krieg mit dem, habe ich Krieg in mir.
In einer Sekunde verarbeitet das menschliche Gehirn 400 Milliarden Bits an Informationen. Ins Bewusstsein gelangen davon nur magere 2000. Der ganze Rest geht aber nicht verloren, sondern wird auf einer riesigen Festplatte unseres Unterbewusstseins gespeichert.
Alles, was wir im Laufe unseres Lebens erlebt haben, von der Kindheit an, ist im Unterbewussten abgespeichert. Da ist nicht nur das abgespeichert, was uns erinnerlich ist, sondern das Unterbewusste nimmt viel mehr Eindrücke auf, wie das Bewusstsein. Ja, das haben Werbefachleute schon erkannt und bauen dann so Millisekunden ein in irgendwelche Werbefilme, die das Bewusstsein nicht spürt, aber auf einmal gehen wir dann zum Schrank und holen uns Erdnüsse. Das heißt, wir sind mit irgendetwas getriggert worden. So, und das geht pausenlos. Wir nehmen tausend Dinge auf, die uns hinterher nicht mehr so erinnerlich sind. Und ins Bewusstsein treten nur bestimmte Sachen. Das heißt, wir haben so einen Filter da drin und der Filter lässt nur das bei uns oben im Bewusstsein erscheinen, was wir im Grunde auch bereit sind oder imstande sind zu verdauen. Es gibt psychische Erkrankungen, dass der Filter weg oder dünner. Ja, so bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung beispielsweise, da ist es so, die nehmen ungefiltert alles Mögliche auf oder auch bei Schizophrenen, ja, und die können nicht unterscheiden. Da strömt alles auf die rein und durch diese Überflutung dekompensieren die dann letzten Endes auch.
In der Regel schottet sich das Bewusstsein aber gut vom Unterbewusstsein ab.
Während das Wachbewusstsein dominiert, ist diese Grenze stark. Das heißt, es kommt nichts aus dem Unbewussten raus, wir füttern es nur. Hoch kommt immer nur etwas in der Ruhe. Wenn Sie so zur Ruhe kommen, dann wird diese Grenze aufgelöst. Und die wird insbesondere aufgelöst, wenn Sie in den Schlaf reingehen. Und wenn Sie dann irgendwelche Traumata hier haben, zeigen die sich in Albträumen, dann auch nachts. Ja, dann kommt das aus dem Unterbewusstsein in Ihr Bewusstsein, in Ihr Schlafbewusstsein.
Ist ganz egal. Ich fühle deine Energie. Wo bin ich, wenn ich schlafe? Bin ich dann bei mir? Oder auf der anderen Seite? Und ganz, ganz nah bei dir. Urlaub und verstehen. Ich flieg durch Zeit und Traum. Wo bin ich, wenn ich schlafe? Was passiert mit mir im Traum?
Dr. Alfred Barrios verglich die Wirksamkeit von Hypnose mit anderen Methoden und kam in seiner Studie zu folgenden Ergebnissen. Bei der Psychoanalyse hatten 38% der Menschen nach 600 Sitzungen eine Lösung erreicht. Bei der Verhaltenstherapie kamen 72% der Menschen nach 22 Sitzungen zu einer Lösung. Und bei der Hypnosetherapie gelangten 93% der Menschen nach nur 6 Sitzungen zu einer Lösung. Die erstaunlichen Möglichkeiten der Hypnose hat Klaus Ulbrich auch im Falle der Krebserkrankung seiner Frau erleben können.
Vor 4-5 Jahren ist meine Frau an Krebs erkrankt und ist operiert worden auch. Und meine Frau hatte das Problem, sie konnte kein Obst essen. Sie hatte also verschiedene Allergien, hatte eine Nahrungsmittelallergie gehabt. Sie hatte Heuschnupfen gehabt, so eine Pollenallergie, ganz schlimm, so den ganzen Sommer über. Und Hausstauballergie und Milbenallergie. Und das wurde immer weniger, was sie auch so an Obst und so weiter essen konnte. Und nach einer Krebsoperation ist es im Grunde genommen sehr wichtig, dass man das Immunsystem stärkt, um Krebszellen beispielsweise auch zu beseitigen. Jeder Mensch entwickelt Krebszellen, ja, und das Immunsystem räumt sie ab, jetzt mal ganz flach gesagt. Krebs entsteht multifaktorell, aber es gibt einen Zusammenhang zwischen starkem Immunsystem und der Anzahl der Leukozyten. Das sind Abwehrzellen, die wir in uns tragen, die, sag ich mal, so einen gewissen Krebsschutz dann auch haben. Ja, man bringt immer das Beispiel von so einer Pflanze, wenn dort Läuse drauf sind, dann haben wir auch Marienkäfer, die Läuse immer wegputzen. Und sind wir im Gleichgewicht, alles ist wunderbar. Wenn jetzt irgendetwas ist, weil die Pflanze gestresst ist beispielsweise und die Marienkäfer fühlen sich nicht wohl auf der Pflanze, ne, fliegen weg. Dann können die Läuse sich vermehren und dann macht es Sinn, die Marienkäfer wieder einzuladen, sich wieder wohlzufühlen auf der Pflanze. Und so ist es auch wichtig in der Krebsnachsorge, den Menschen, der eine unglaubliche innere Angst in sich trägt, wieder an Krebs zu erkranken, den Menschen wieder in ein inneres, stabiles Gleichgewicht zu bringen, wo sein Immunsystem wirklich gut funktioniert.
Denn ein gut funktionierendes Immunsystem ist eine der Säulen unserer Gesundheit. Eine weitere ist die Aktivierung der Selbstheilungskräfte und die kann manchmal Wunder wirken.
In einem Fall, da kam eine Frau, die hatte Lungenkrebs im Endstadium gehabt. Die ist auch nach Hause geschickt worden, weil die Chemotherapie, hatte keinen Zweck mehr gehabt. Also die konnte auch kaum so 20, 30 Meter laufen, musste erstmal wieder Luft holen. Und ich kannte das Ehepaar, der Mann ist eine bekannte Persönlichkeit in Hannover. Und 4 Monate später traf ich die auf der Messegala von der Hannover-Messe. Kommen die uns beide entgegen, hin und befragt. Ja, hat sie gesagt, also das hat sich gekapselt, der Krebs. Ne? Erstmal nach der Behandlung hat die Chemotherapie wieder angeschlagen, ne? Und der hat sich gekapselt. Da habe ich gelernt, dass eine Chance besteht. Und selbst wenn die nur minimal ist. Aber ein Faktor, und der ist, glaube ich, ziemlich unbestritten, dass wenn das Immunsystem richtig funktioniert, wenn die Selbstheilung richtig angeschoben wird, dann ist das ein Faktor, der sich positiv auswirken könnte. Und die Leute, die so eine Diagnose kriegen, wenn 2, 3 Ärzte sagen, bei dir nichts geht mehr, die sind total niedergeschlagen. Und dann muss man auch die richtige Sprache finden jetzt. Ne? Dann sagt man ganz einfach, alles, was bislang ausprobiert wurde, hat nicht funktioniert. Das können die sofort bejahen. Aber allein in der Sprachregelung ist ein Fenster. Das Fenster ist das, ja, wir können mal was anderes ausprobieren. Ob das klappt, weiß ich auch nicht. Aber allein, indem sie den Menschen dieses Fenster zeigen, passiert schon in den Menschen etwas. Dann ist eine Bereitschaft da und umso höher der Leidensdruck ist, umso größer ist auch die Konzentration auf das, was ich sage oder derjenige, der so Hypnose durchführt. Das geht richtig gut ins Unterbewusste rein, hat dann eine gute Möglichkeit, auch die Wirkung zu entfalten.
Auf Verletzungen reagieren wir mit Abwehrmechanismen, um seelischen Schmerz zu vermeiden. Verdrängung und Vermeidung sind die wesentlichen Strategien der Seele, um das innere Gleichgewicht wiederherzustellen. Diese akute Schutzmaßnahme löst aber nicht das Problem. Wenn unterdrückte Konflikte unbearbeitet bleiben, werden sie auf die körperliche Ebene verschoben. Es kommt zu chronischen Beschwerden und psychosomatischen Erkrankungen. Das Verdrängte muss also bearbeitet werden, um die Gesundheit wiederherzustellen.
Wenn die Psyche in so ein Gleichgewicht reingekommen ist wieder, dann hat die Seele überhaupt keinen Grund mehr zu schreien und das in einem körperlichen Symptom auszudrücken. Das heißt, wir arbeiten nicht am Symptom, sondern wir gehen an die Wurzel ran. Und es gibt in der Natur einen sogenannten selbstorganisatorischen Prozess. Das heißt, es gibt bestimmte natürliche Abläufe in lebenden Organismen, die den Organismus immer wieder zu optimieren versuchen. Und da hat der Manfred Eigen, der hat einen Nobelpreis dafür gekriegt, der dieses System entwickelt, der hat dann gesagt, also wenn man mal so zurückguckt hier zum Neandertaler beispielsweise, die waren behaarter, ne, wie wir, ne, klar, weil es draußen kälter war. Der Mensch entwickelt sich immer fort, das merken wir nur nicht so, ja, weil das ein ganz langsamer Prozess ist. Und auch in uns ist dieses, das heißt, wenn sie sich ein Bein brechen und der Arzt schient es, wer heilt das Bein? Sie selbst. Und wir haben in uns so eine Art Blaupause hinterlegt, so wie wir optimalerweise sein müssten. Und alles in uns setzt alles dran, immer wieder diesen maximalen Originalzustand hinzukriegen. Ja? Das Bein wird immer so gut, wie es kann, selbst zusammenwachsen. In uns laufen Prozesse ab, die sind phänomenal. Das sind aber auch die Prozesse, die uns Heilung bringen können letzten Endes, wenn man weiß, damit richtig umzugehen.
Jetzt schafft man es nicht, irgendwas, was jemals im Leben passiert ist, hier so völlig rauszulöschen. Aber was man schafft, ist, dass man hier, so wie beim Film, so eine Tonspur rüberlegt. Das heißt, es wird ins Leben integriert, aber es hat keine emotionale Kraft mehr auf einem. Es ist einfach nur eine Erinnerung.
Was auch relativ schnell zu einer bloßen Erinnerung werden kann, ist das Rauchen. Rauchentwöhnung wird sehr häufig mit Hilfe der Hypnose erfolgreich praktiziert. Nach einigen Tagen stellt sich bereits eine Veränderung ein.
Dann beginnen schon im Hirn die Rezeptoren, die sich ausgebildet haben, die nur auf Nikotin warten, wie so Schlünder, die beginnen sich zurückzubilden. Das heißt, auch der organische Suchtdruck sinkt. Und der ist so nach 14 Tagen bis 3 Wochen völlig weg. Und dann ist es nur noch eine psychische Problematik, weil dieses Rauchen gekoppelt war an andere Handlungen. Beispielsweise immer, wenn ich eine Tasse Kaffee trinke, rauche ich auch eine Zigarette. Immer, wenn ich gut gegessen habe, rauche ich hinterher eine Zigarette. Und das sind so psychische Dinge. Ne? Da entsteht dann so eine Leere erstmal, weil eigentlich war das immer so. Das nimmt man dann auch in Hypnose, das entkoppelt man, indem man eine neue Identität hat. Die neue Identität raucht nicht mehr, wenn sie Kaffee trinkt. Es gibt so eine Pyramide, ne? Da oben steht eine neue Identität. Wenn man da ansetzt, ist das Beste. Darunter, da gibt es dann so persönliche Werte, die man so hat. Beispielsweise, wenn jemand Vater wird und er möchte dem Kind ein Vorbild sein und hört deswegen auf zu rauchen. Das steht so unterhalb der Identität. Darunter steht dann zum Beispiel, ich lasse mich jetzt so von äußerlichen Sachen nicht mehr so beeinflussen. Aber umso weiter wir runtergehen in der Pyramide, umso größer ist die Rückfallwahrscheinlichkeit. Irgendwann ist das Kind aus dem Haus, jetzt muss ich ja nicht mehr das Vorbild darstellen. Aber wenn ich mir eine andere Identität innerlich zulege, eine selbstbewusste Identität zählt dazu, ne? So als Zielsetzung, dann ist alles andere, was darunter ist, sowieso schon mit inbegriffen.
Schlaf ein, es war ein langer Tag. Der Sandmann hat jetzt leichtes Spiel. Lass alles los, was dir die Ruhe nimmt. Such keinen Weg und such kein Ziel. Schlaf ein, es war ein langer Tag. Und manches lief dir heute quer. Lass alles gehen und Schlaf ein und träum von mir. Schlaf ein, es war ein langer Tag. Hüll dich ein im Dämmerlicht. Dein Atem nimmt sich mal ein langes Haar. Legst dann wieder sanft auf dein Gesicht. Schlaf ein, es war ein langer Tag. Doch was heute war, ist lange her. Ich bleibe bei dir, bis du schläfst. Schlaf ein und träum von mir. Du läufst an einem weiten Strand, barfuß durch den Sand. Der Leuchtturm schickt sein helles Licht gleichmäßig leise durch die Nacht, so wie er das schon immer macht. Was unten läuft, das interessiert ihn nicht.
Es war ein langer Tag,
auch wenn du mal an Grenzen stößt.
Die Sorgenfalte ist jetzt nicht mehr da. Sie hat sich in ein Lächeln aufgelöst.
Du schläfst, es war ein langer Tag.
So wie ein leckeres Dessert, so süß sollen deine Träume sein.
Ruh dich aus.
Schlaf ein und träum von
In der Trance wird über einen Zustand der Entspannung die Aufmerksamkeit von der Außenwelt abgezogen. Das bewusst-rationale Denken tritt zurück. Dadurch wird der Zugang zum Unterbewusstsein erleichtert und verschafft einen besseren Zugriff auf den gigantischen Informationspool.
Was macht man jetzt in der Trance, wenn Sie jetzt diese bleiernde Schwere fühlen abends? Dann sind Sie in einem Zustand der Ruhe, aber auch in einem Zustand der Aufmerksamkeit, wenn Sie nicht vorher einschlafen. Und wenn Sie dann etwas in Ihr Unbewusstes geben wollen, dann ist diese Grenze, die ist ganz dünn. Die ist fast aufgehoben wie im Traum. Das heißt, Sie kommen gut ran. Und dann können Sie solche großen Traumata, die Sie vielleicht haben, weil da in der Kindheit was ist. Man kann dann gezielt mit Suggestionen, mit Vorstellungen diese Traumata bearbeiten. Wenn beispielsweise jemand ein Schutzthema hat. Irgendwo hat das Kind mal Schutz gebraucht, hat Schutz nicht bekommen. Und daraus hat sich eine Riesenangst jetzt entwickelt im Leben. Dahinter verbirgt sich oft irgendeine Urangst, die irgendwann mal entstanden ist. Und nachts irgendwann aufgewacht als kleines Kind, Mama, Papa waren nicht da. Und für das Kind ist das lebensnotwendig und dann hat sich da sowas etabliert. Und dann fehlte dieser Schutz und das dauert an. Das braucht nur irgendwie reaktiviert werden. Ja? Da braucht dann später im Leben mal irgendjemand wieder für einen nicht da sein. Und das Gefühl von früher, das kann sich sofort wieder ins Bewusstsein katapultieren. Und dann ist das halt hinter der Erwachsenenbrille völlig existent auf einmal.
90% von allem, was wir tun und lassen, macht unser Gehirn ohne uns. Ein Automatismus, von dem wir kaum etwas mitbekommen. Gespeist wird er von einem riesigen Fundus an Gedanken, Erfahrungen und Glaubenssätzen.
Wir haben unglaublich viele Glaubenssätze in uns. Das kann man dann an so einer Art Reality Loop sehen. Ich habe einen Gedanken, beispielsweise, oh, da beobachtet mich jemand. Wenn Leute, die in der Kindheit ein Schamerlebnis beispielsweise gehabt haben, dann gibt es bei denen eine Körperreaktion, die erröten, automatisch. Die können jetzt bewusst erröten, das heißt, sie spüren diese Situation, dass sie erröten, oder es kann unbewusst passieren, das ist ein unbewusster Ablauf. Passiert das öfters, wird das für mich eine Erfahrung. Immer, wenn mich in einer bestimmten Situation jemand beobachtet, erröte ich und das ist meine Erfahrung. habe ich viele von diesen Erfahrungen, wird daraus ein Glaubenssatz. Ich kenne das gar nicht mehr anders. Das ist einfach so. Das ist Teil meines Lebens. Und aus meinen Glaubenssätzen entstehen wieder meine Gedanken. Das kann ein Glaubenssatz sein, wie der Donald Trump vielleicht hat. Egal, was ich anfasse, alles wird zu Gold. Daraus reagiert er letzten Endes. Das kann aber auch ein Glaubenssatz sein. Ich fühle mich schwach und einsam und verlassen. Da kommen auch meine Gedanken dann immer wieder raus. Und dann kriege ich Körperreaktionen. Das kann Stressreaktion sein, das kann Trauer sein. Irgendetwas in der Form. Und so drehe ich mich immer in meinem Rad. Und ich komme da also aus diesem Hamsterrad, komme ich kaum raus.
Dabei würde schon eine winzige Kursänderung reichen, um, sinnbildlich gesprochen, in einem anderen Hafen zu landen. Der US-amerikanische Arzt, Psychiater und Autor David Ramon Hawkins schrieb das Buch »Die Ebenen des Bewusstseins«. Er vertrat die Ansicht, dass das Leiden in unserer Welt nur durch spirituelles Wachstum verringert werden kann. Dieses Wachstum erlangt man, laut Hawkins, über verschiedene Bewusstseinsebenen.
Jeder Mensch ist auf so einer Art Reise von seinem Ego-Ich zum Selbst. Das heißt, es ist ein seelischer Reifungsprozess. Jeder Mensch macht eine Entwicklung durch. Und meistens ist die so, dass in der ersten Lebenshälfte es darum geht, dass sich zunächst erstmal ein starkes Ich herausbildet, das in dieser Welt lebensfähig ist. Ja, das ist evolutionär bedingt. Wenn das dann erreicht ist, dann beginnt so eine Rückreise zu sich selbst. Und dann stellt der Mensch auf einmal fest, naja gut, das, was du hier alles so erreicht hast, das ist nicht so irgendwie dein wirklicher Lebenssinn. Dein wirklicher Lebenssinn ist, zu deinem göttlichen Kern zurückzukehren. Und da ist es so, dass es so bestimmte Stufen gibt. Das fängt dann so an irgendwie bei Scham, das ist so ganz unten so eine Stufe oder Schuld. Und dann geht das hier irgendwie weiter, das sind so die verschiedensten Eigenschaften. Da kommt dann irgendwann auch Wut und Stolz. Und die erste große Grenze ist, wenn der Mensch integer wird. Integere Menschen, das sind so welche, denen sie ihre Katze anvertrauen, wenn sie in Urlaub fahren. Denen sie ihren Haustürschlüssel anvertrauen, weil sie wissen, die gucken bei ihnen nirgendwo nach. Und da kommen dann so Sachen rein wie Neutralität oder dann zum Schluss auch Akzeptanz. Das heißt, man nimmt nicht immer gleich Position ein, ja, oder man kann auch andere Meinungen akzeptieren. Man akzeptiert einfach, der andere Mensch ist halt anders wie ich. Und über der Akzeptanz ist dann noch so eine gewisse Intellektualität bei vielen. Die Intellektuellen, bei denen ist schon wieder ein Hemmnis drin. Also bei der seelischen Entwicklung, weil die glauben, sie wissen alles. Aber viele Dinge, die seelisch bedingt sind, hat nichts mit Wissen zu tun. Die nächste große Stufe ist Liebe. Nicht jetzt eine körperliche Liebe oder irgendwie in der Partnerschaft, sondern so ein Wohlwollen, was man in sich trägt. Gegenüber anderen einfach, gegenüber der Schöpfung. Und die Steigerung ist die bedingungslose Liebe. Das heißt, dass man dieses Wohlwollen, das kriegen viele noch hin, so, sag ich mal, im Freundeskreis, bei der Familie. Aber wenn man dieses Wohlwollen man empfindet gegenüber jedermann, wenn man auch sagt, auch der mir wehgetan hat, wenn ich erkennen kann, der war konditioniert, der konnte gar nicht anders, ja? Und ich dieses so in mir trage, habe ich einen ganz hohen Reifegrad erreicht. Ja? Und jeder Mensch befindet sich auf dieser Reise, wie im Flusslauf drin. Immer wenn diese Reise stockt, weil man irgendwo hängt, Schuld, Scham oder Angst ist hier auch mit drin. Und wenn ich da festhänge, dann hänge ich hier am Ufer. Ich komme nicht weiter. Ich komme aus meiner Angst nicht raus, ich komme aus meiner Wut nicht raus, ich komme aus meinem Stolz nicht raus. Und dann reagiert die Seele. Die Seele weiß, dieser Fluss ist nicht in Ordnung, es läuft nicht. Und dann meldet sich die innere Stimme und sagt, du, deine Angst ist unbegründet. Übertreib es nicht mit deinem Stolz. Das bringt nichts, das ist was Vergängliches. Das sind Dinge, die kommen aus einem innen hoch und die sagen einem das auch. Der Verstand sagt, ich genieße das noch, mein Stolz, jetzt meine Auszeichnung. Natürlich kaufe ich mir jetzt wieder ein dickes Auto, dass die Nachbarn sehen, wer ich bin, sagt der Verstand. Das Herz sagt, ist Schwachsinn. Werd ein anderer Mensch, entwickel dich menschlich weiter. Wie Goethe sagte, zwei Seelen schlagen in meiner Brust. Genau das ist das. Ich bin in einem intrapsychischen Konflikt. Mein Verstand möchte etwas anderes, wie mein Herz mir signalisiert. Spielt die Seele eine Zeit lang mit das Ganze und dann denkt die, oh, reicht nicht, der braucht eine härtere Ansage. So, dann kriegen sie körperliche Symptome. Oder ihnen passiert irgendwie etwas so in ihrem Stolz, der wird dann mal runtergerissen. Und das geht dann so weit, dass sie zunächst erstmal so somatoforme Störungen entwickeln. Ist nichts Organisches, ja, aber körperliches schlechtes Gefühl. Die Seele möchte, dass sie darüber nachdenken, wo kommt das her? Dass das irgendwie damit zusammenhängt. So, jetzt reagieren sie wieder nicht. Aber sie denken, ich werde alt, älter, da tut's da halt am Rücken weh. Oder da hat man eben schon dieses oder jenes. Ja, dann kann es zu körperlichen Dingen kommen. Und das sind so die Klassiker, sind eben auch so Neurodermitis, irgendwelche Hautkrankheiten. Das ist ein bisschen der Spiegel der Seele letzten Endes. Das will mir etwas sagen. Das ist so eine psychosomatische Erkrankung, nicht? Da können dann schon so schwerere Dinge auftreten. Und es ist eigentlich der Ruf, ändere irgendetwas. Und allein, wenn der Mensch sich schon die Frage stellt, ja, was soll ich denn ändern? Ist schon mal die Chance, dass eine Antwort kommt. Und wir machen im Grunde genommen bei dieser Individuationstherapie, das ist einfach nur über die Hypnose, dieses, was hier so am Rand angeschwemmt ist, wieder in die Strömung reinzuwerfen. Wenn die Reise weitergeht, dann hat die Seele keinen Grund mehr, Symptome zu schicken. So ist das System. Und jeder Mensch befindet sich irgendwo anders auf der Reise. Da ist jemand hier in der Liebe sehr stark verankert, aber hat auch eine Angstproblematik beispielsweise oder trägt irgendeine unterdrückte Wut in sich. Und bei der Hypnose, da ziele ich drauf ab, den Mensch wieder in die Mitte zu bringen, in sein Gleichgewicht, in seinen Fluss, in seinen persönlichen Flow. Und das bezeichne ich als frei sein. Das heißt, ich bin nur frei, wenn ich mitten in der Strömung bin, die mich auf mein seelisches Endziel zutreibt. Dann bin ich frei. Unabhängig auch von äußerlichen Gegebenheiten. Man kann bettelarm sein und die Lebensumstände können immer dazu führen, dass irgendwie mal was schief läuft. Und dann gibt es viele Leute, verzweifeln. Aber wer dann so diese innere Haltung hat und sich so ein bisschen löst von diesen Äußerlichkeiten, gibt es auch viele Leute, wo man denkt, Mensch, so ein schweres Schicksal und trotzdem so tough drauf, unter schwierigen Bedingungen voranzuschreiten, gesund zu sein, also seinen seelischen Kompass immer nach vorne ausgerichtet zu haben, das ist eigentlich auch die Kunst. Man muss sich natürlich jeden Tag immer wieder neu entscheiden für dieses Freisein. Da gibt es diese schöne Metapher, so Wildgänse im Herbst. Die müssen sich auch entscheiden, ob sie hier so in der Kälte jetzt ausharren wollen, klamm und eingeschränkt, oder ob sie den beschwerlichen Weg machen und fliegen in den Süden, wo sie frei sind. Thank you.
Wir sprachen mit dem in Lindhorst praktizierenden Hypnosetherapeuten und Heilpraktiker für Psychotherapie Klaus Ulbrich. Es sprach Matthias Lindner, Redaktion Jens Lindner.
Thank you. Thank you.